Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist, Laura. Wir haben heute ein paar wirklich spannende Themen auf dem Zettel, die von hochmoderner künstlicher Intelligenz über Rinderpreise bis hin zu Klimaanlagen in unseren Wohnzimmern reichen. Ein bunter Mix wie immer.
Hallo Tim. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Besonders das Thema KI ist ja gerade überall. Aber wir schauen heute mal über den Tellerrand der USA hinaus und sehen uns an, was in Asien so passiert. Es gibt da ein paar Entwicklungen, die man absolut nicht unterschätzen sollte, auch wenn sie in den Schlagzeilen vielleicht nicht ganz so dominant sind wie ChatGPT oder Google.
Ganz genau. Und damit steigen wir auch direkt in unser erstes Thema ein. Es geht um Alibaba. Wenn die meisten Leute an Alibaba denken, sehen sie diesen gigantischen Online-Händler, quasi das Amazon Chinas. Aber da passiert gerade eine Transformation, die fast schon als Revanche der chinesischen KI bezeichnet werden kann. Laura, erzähl uns mehr darüber. Was ist da eigentlich los?
Also Tim, man muss verstehen, dass Alibaba sich gerade massiv in einen Anbieter für KI-Infrastruktur verwandelt. Die Welt starrt ja meistens nur auf die Modelle aus den Vereinigten Staaten, aber China holt mit einem Modell namens Qwen 3.8 Max extrem schnell auf. Das ist nicht einfach nur ein weiterer Chatbot. Das Ding kann wochenlang völlig autonom programmieren und extrem komplexe Finanzanalysen durchführen.
Moment mal, wochenlang autonom programmieren? Das klingt ja fast schon beängstigend. Wenn eine KI Aufgaben über so einen langen Zeitraum ohne menschliche Hilfe erledigen kann, stellt das nicht eine echte Bedrohung für die westlichen Softwarehäuser dar?
Absolut. Genau das ist der Punkt. Es geht hier um einen technologischen Sprung. In den sogenannten Benchmarks, also diesen standardisierten Leistungstests für KI, konkurriert Qwen 3.8 Max bereits mit den besten Modellen aus dem Westen. Und das Spannende daran ist die Integration. Alibaba hat eines der größten Handelsökosysteme der Welt. Die können diese KI direkt in ihre eigenen Prozesse und Produkte einbauen, was einen riesigen Wettbewerbsvorteil bedeutet.
Das klingt theoretisch super, aber wenn wir über chinesische Tech-Werte sprechen, kommen wir ja meistens an den Risiken nicht vorbei. Ich meine, da gibt es doch diese Exportbeschränkungen der USA, oder? Besonders bei den Chips von Nvidia. Wie soll Alibaba da mithalten, wenn sie keinen Zugriff auf die leistungsfähigsten Grafikprozessoren haben?
Das ist tatsächlich einer der kritischsten Punkte. Der schwierige Zugang zu diesen High-End-GPUs bremst das Training neuer Modelle definitiv aus. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass es in China auch regulatorische Risiken gibt. Die Pekinger Regierung kann jederzeit unvorhersehbare Eingriffe vornehmen. Dazu kommen die allgemeinen geopolitischen Spannungen und Handelskonflikte, die den globalen Marktzugang einschränken könnten.
Okay, also ein klassisches Risikoszenario. Aber du hast vorhin angedeutet, dass das Chance-Risikoprofil trotzdem asymmetrisch sein könnte für unsere Einsteiger. Was bedeutet das eigentlich genau? Das klingt nach Finanzjargon.
Sehr gerne. Ein asymmetrisches Profil bedeutet in diesem Fall einfach, dass die potenzielle Chance auf einen Gewinn im Verhältnis zum Risiko sehr attraktiv ist. Schau dir die Bewertung an. Im Vergleich zu den US-KI-Werten ist Alibaba massiv unterbewertet. Die Aktie ist historisch gesehen sehr günstig. Wenn also die geopolitischen Spannungen nicht weiter eskalieren, könnte der Aufwärtspotenzial enorm sein, weil das Modell bereits so stark ist, aber der Preis der Aktie das noch gar nicht richtig widerspiegelt.
Verstehe, also quasi ein Schnäppchen mit einem gewissen Risikohintergrund. So, lassen wir die Hightech-Welt in China mal kurz hinter uns und springen zu einem Thema, das auf den ersten Blick völlig anders ist, aber eigentlich eine sehr spannende Investmentlogik hat. Wir reden über Tyson Foods und eine Wette auf Rinderpreise. Laura, erklär mir das bitte. Warum sollte man gerade jetzt auf ein Unternehmen setzen, dem es eigentlich gerade ziemlich schlecht geht?
Das ist das, was man in der Finanzwelt einen konträren Ansatz nennt. Konträr bedeutet eigentlich nur, dass man gegen den aktuellen Trend investiert. Also kauft, wenn andere verkaufen und die Nachrichten schlecht sind. Tyson Foods leidet momentan massiv unter steigenden Viehpreisen. Das führt dazu, dass sie in ihrer Rindfleischsparte mit einem Verlust von bis zu 650 Millionen US-Dollar rechnen.
650 Millionen? Das ist eine gewaltige Summe. Warum sollte man da nicht lieber die Finger davon lassen?
Weil der Markt oft dazu neigt, das Worst-Case-Szenario bereits einzupreisen. Interessanterweise hat die Aktie trotz der gesenkten Prognosen positiv reagiert. Man muss verstehen, dass Rohstoffpreise im Agrarsektor zyklisch verlaufen. Das heißt, es gibt immer wieder Phasen, in denen die Preise extrem hoch sind und dann wieder fallen. Sobald sich die Zuchtbestände stabilisieren oder die Nachfrage in Asien, besonders in China, wieder anzieht, wird Tyson als einer der weltweit größten Verarbeiter überproportional profitieren.
Also ist die These hier, dass wir uns gerade am zyklischen Tiefpunkt befinden, dass die schlechten Nachrichten also schon bekannt sind und man jetzt einsteigt, bevor es wieder aufwärts geht?
Genau richtig. Tyson hat eine dominante Position in der globalen Proteinversorgung. Und hier kommt ein wichtiger Punkt. Die operative Hebelwirkung. Da Tyson hohe feste Kosten hat, also Fabriken und Logistik, die sowieso laufen, steigen die Margen extrem schnell an, sobald die Einkaufspreise für das Vieh sinken. Ein kleiner Preisrückgang beim Einkauf kann also einen riesigen Sprung beim Gewinn bedeuten.
Das klingt logisch, aber auch hier gibt es natürlich Haken. Was passiert denn, wenn die Preise nicht sinken, wenn zum Beispiel Dürren oder Tierkrankheiten dazu führen, dass das Vieh noch teurer wird?
Dann haben wir ein Problem. Anhaltend hohe Inputkosten wären ein massives Risiko. Und langfristig gibt es da noch zwei weitere Faktoren. Erstens den Trend zu pflanzlichen Alternativen in westlichen Märkten, was den Fleischkonsum insgesamt drücken könnte. Und zweitens die Gesundheitsregulierung. Es könnte sein, dass neue Steuern auf rotes Fleisch eingeführt werden, zum Beispiel aus Gründen des Klimaschutzes, was die Nachfrage weiter senken würde.
Also eine Wette auf den Zyklus und gegen den Trend zur pflanzlichen Ernährung. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt hat, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Es geht um Fanuc aus Japan. Fanuc ist ja ein Weltmarktführer in der Robotik. Eigentlich müsste die Firma doch total vom KI-Boom profitieren, oder? Mehr Intelligenz für Roboter klingt nach mehr Umsatz. Aber hier wird von einer Paradoxie gesprochen. Was ist da los?
Das ist wirklich paradox, Tim. Man würde denken, KI macht Roboter besser, also verdient Fanuc mehr Geld. Aber die Realität sieht anders aus. Die Integration von KI in diese Roboter erhöht den Bedarf an extrem teuren Speicherchips und High-End-Komponenten massiv. Das bedeutet, dass die Produktionskosten steigen.
Moment, ich glaube, ich verstehe. Wenn die Kosten für die Hardware so stark steigen, dass sie die zusätzlichen Gewinne durch die KI wieder auffressen, dann sinken am Ende die Margen, obwohl der operative Gewinn vielleicht sogar wächst.
Exakt. Die Hardwarekosten fressen die Gewinnsteigerungen auf. Das Problem ist auch die Erwartungshaltung des Marktes. Viele Analysten bewerten Fanuc als einen reinen KI-Gewinner und ignorieren dabei völlig die Kostenseite der Lieferkette, die gerade komplett überhitzt ist. Wenn das Management dann nicht liefern kann, was die optimistischen Analysten erwarten, reagiert der Aktienkurs sehr empfindlich.
Das ist also ein Beispiel dafür, dass man nicht einfach nur auf das Schlagwort KI schauen darf, sondern genau wissen muss, wo die Kosten anfallen. Gibt es denn gar keine Hoffnung für Fanuc? Was müsste passieren, damit diese Kostenfalle verschwindet?
Da gibt es durchaus Chancen. Ein großer Durchbruch in der Softwareeffizienz könnte helfen. Also wenn KI-Modelle so optimiert werden, dass sie viel weniger Hardware-Ressourcen benötigen. Außerdem könnten neue Absatzmärkte die Lage retten, zum Beispiel eine massive Ausweitung der Robotik im Gesundheitssektor oder in der Logistik. Und ganz pragmatisch, ein schwacher Yen könnte die Exporte von Fanuc künstlich verbilligen und so das Volumen steigern.
Faszinierend. Also ist es hier fast schon ein Spiel zwischen Hardwarekosten und Softwareeffizienz. Zum Abschluss kommen wir zu einem Thema, das uns alle betrifft, besonders wenn man in Europa lebt. Wir sprechen über die Midea Group aus China und den Boom von Klimaanlagen. Laura, ich glaube, viele von uns haben ja immer noch dieses Vorurteil, eine Klimaanlage ist Luxus oder einfach zu kompliziert einzubauen. Aber da scheint sich etwas zu ändern.
Oh ja, absolut. In Europa erleben wir gerade einen strukturellen Wandel in der Wohnkultur. Durch die zunehmenden Hitzewellen und Effekte wie El Niño wird die Klimaanlage langsam vom Luxusgut zum Notwendigkeitsartikel. Midea hatte eine extrem schlaue Strategie verfolgt. Sie haben erkannt, dass nicht der Preis des Geräts das Hauptproblem ist, sondern die Installation. In Zentraleuropa machen die Installationskosten oft 60% des Gesamtpreises aus.
60%? Das ist ja Wahnsinn. Da überlegt man sich zweimal, ob man wirklich eine Wand aufbohren lassen will, nur um ein paar Grad kühler zu haben.
Genau das hat Midea gelöst. Die haben innovative sogenannte Split-Units eingeführt, die ohne aufwendige Bohrungen einfach an den Fensterrahmen befestigt werden können. Damit brechen sie den Markt komplett auf und die Zahlen belegen diesen Boom. Die Klimaanlagenexporte aus China in die Europäische Union sind im ersten Halbjahr um über 40% gestiegen.
40% Steigerung, das ist ja ein massives Wachstum. Aber wie viel Platz ist da überhaupt noch nach oben? Haben wir nicht schon genug Anlagen?
Überhaupt nicht. Das ist das eigentlich Unglaubliche. Nur etwa ein Fünftel der europäischen Haushalte besitzt derzeit eine Klimatisierung. Das Marktpotenzial ist also gewaltig, besonders in Nord- und Mitteleuropa, wo die Durchdringung bisher extrem gering war. Midea kann durch seine schiere Größe zudem sehr schnell auf diese Nachfragespitzen reagieren.
Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Wo liegen hier die Risiken? Ich denke da sofort an den Strompreis. Wenn die Stromkosten explodieren, wird man sich vielleicht doch zweimal überlegen, ob man das Gerät einschaltet.
Das ist ein sehr valider Punkt. Extrem hohe Energiepreise könnten sowohl den Kauf als auch die Nutzung bremsen. Außerdem gibt es in der EU immer strengere Umweltregulierungen für Kältemittel. Midea müsste seine Produkte dann eventuell kurzfristig umstellen, was Geld kostet. Und natürlich schwebt im Hintergrund wieder das Thema Handelskrieg. Zölle auf chinesische Elektrogeräte könnten die Margen drücken.
Ja, es scheint fast so, als ob bei jedem dieser Themen die geopolitische Lage zwischen China und dem Westen eine Rolle spielt. Aber egal ob KI, Klimaanlagen oder Robotik, es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell sich diese Märkte bewegen.
Absolut, Tim. Es zeigt einfach, dass man immer beide Seiten betrachten muss. Die technologische Innovation auf der einen Seite und die wirtschaftlichen sowie politischen Rahmenbedingungen auf der anderen. Ohne diesen Blick auf die Kosten oder die Regulierung sieht man nur die Hälfte des Bildes.
Da hast du absolut recht. Ich glaube, das war ein perfekter Überblick für heute. Wir sind von den digitalen Höhen Alibabas über die zyklischen Tiefen der Fleischindustrie bis hin zu den paradoxen Kosten der Robotik und den heißen Sommern in Europa gereist. Vielen Dank fürs Mitreden, Laura.
Sehr gerne, Tim. Hat mir viel Spaß gemacht.
Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet ein paar spannende Einblicke gewinnen und versteht die Zusammenhänge hinter diesen Trends jetzt ein bisschen besser. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis bald.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.